In der neuen Folge von Der Audiobeweis sind Christopher Dibon und Peter Pakul zu Gast. Wir sprechen über den Endspurt in der Admiral-Bundesliga. Wer wird österreichischer Meister? Thema ist natürlich auch der Nachwuchs des SK Rapid. Christopher Dibon ist ja bei den Hütteldorfern Talentemanager. Und was dürfen wir vom österreichischen Nationalteam bei der WM erwarten?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 276.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Der Audiobeweis, dem Podcast von Sky Sport Austria. Schön, dass Sie, werte Fußballfans, mit dabei sind und ich freue mich, auch zwei tolle Gäste heute begrüßen zu dürfen. Zum einen den ehemaligen Spieler, der Admira des FC Red Bull Salzburg und SK Rapid und Talentemanager, der Hütteldorfer Christopher Dibon. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Dabeisein.
Gerne, hallo.
Ja, und zum anderen Sky-Experten Peter Pakult, der vorerst letzte Meistertrainer des SK Rapid. Servus, Peter.
Servus.
Wie geht es dir? Du lachst. Daher nehme ich an, es geht dir gut.
Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ja. Gar keine Frage.
Christopher, niemals als Trainer gehabt, Peter Pakult, aber als Mitspieler, darf ich ja verraten, bei der Copa Pelé, am vergangenen Freitag, glaube ich, im Einsatz gewesen, Seite an Seite mit Peter Pakult. Wie war es? Ich glaube, im Burgenland, in Burbach.
Ja, es war wie immer eine Riesengaude. Ich sage, ich habe ein Länderspiel machen dürfen. Das reicht aber, dass ich eben mit Peter und mit ganz vielen anderen da mitspielen darf und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, ist immer wieder Lachen ohne Ende und noch dazu sind immer wieder super Gusterstückerl dabei von den Herrschaften und ja, ich bewege mich auch noch oder ich bin der sich bewegen muss, die anderen zaubern mit dem Ball, alles gut soll so sein und macht sehr viel Spaß.
Super, wie war der Bewegungsradius, Peter, bei dir?
Ja, der war diesmal relativ groß, wobei ich dazu sagen muss, ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ich will jetzt die ganzen 70 Minuten spielen, weil wir spielen ja zweimal 35, sondern Toni Pfeffer teilt das immer sehr gut ein und ich bin dabei und wenn ich dann die letzten 20 Minuten spiele oder was ich weiß, dann ist das in Ordnung. Also da müssen wir schon schauen, dass die Jungen da auch forciert werden, weil die müssen natürlich ein Spiel bei uns tragen.
Ja, die Jungen, weil du sagst, Rapid Oldies, glaube ich, habt ihr auch schon zusammengespielt, wenn ich richtig informiert bin. Und Christopher ist ja noch sehr jung, aber da hat sicherlich auch schon das eine oder andere Gusterstück von Peter gegeben.
Ja, also ich glaube, es gibt kein Treffen, wo nicht irgendwo eine Wuchtel dabei ist. Und nochmal, ich genieße die Zeit. Ich glaube auch, dass man das extrem viel mitnehmen kann. Aus der Zeit sind ganz viele gute Sachen, die sich auch nicht aufhören sollen, die auch in unserer Verantwortung sind, die weiterzutragen. Und deswegen ist es immer ein super Austausch und eben ein Riesenspaß.
Gibt es auch irgendeine Geschichte, die Sie vielleicht verraten dürfen, die jugendfrei ist? Oder ist es dann eher, wo man sagt, das bleibt dann in der Kabine?
Ja, mir bleibt, also ich sage am Platz immer Trainer, obwohl er jetzt nie mehr Trainer war, aber ich sage immer Trainer, natürlich auch aus Respektgründen. Und da haben wir gespielt, ich weiß nicht, wo es war. Dann ist so eine Flanke auf die zweite gekommen und ich habe ihn perfekt vorne mit der Brust für den Trainer aufgelegt. Und dann ist der Ümit ist dazwischen gerutscht, weil das ist ja immer so ein bisschen ein Privatduell zwischen die zwei Herrschaften. Und ist eine gerutscht und hat in eine gehauen. Und dann sind halt ein paar Wörter gefallen, die sind dann nicht mehr jugendfrei. Aber das war, das ist sowas, das ist mir von letztem Jahr in Erinnerung geblieben. Das war eine richtige Gaude.
Ja, wie mit Korkmaz, damals mit Peter Pakult Meister geworden, mit dem SK Rapid.
So ist es, ja.
Und bei Ihnen, hab gesagt, Talentemanager, vielen Dank fürs Kommen. Darf auch sagen, Sie hatten heute schon die eine oder andere Einheit, U13 bis U15, glaube ich, beim SK Rapid, sind Sie tätig, schon ganz genau hin, im Jugendbereich. Wie sieht da ein normaler Tagesablauf bei Ihnen aus? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Ja, also so wie heute ist eben, dass die Akademiemannschaften am Dienstag, Donnerstag ihre Vormittagseinheiten, da ist halt die U15 eine Mannschaft, die ich mit begleite. Und da können wir sehr individuell arbeiten, da bin ich dann auch am Platz draußen, hab dann meistens für halbe, dreiviertel Stunde auch die Innenverteidiger oder die Verteidiger, was ja so meine Kernkompetenz ist im Fußball und das macht mir Spaß am Platz. Ansonsten beobachte ich sehr viele Trainings, schaue mir auch die Spiele an und habe eben von U13 bis U14 ist bei uns die Vorakademie, wo es darum geht, auch einen Kader zu finden für die Akademiemannschaft, die dann in der U15 ja bundesländerweit spielt. Und ja, bin da ganz eng im Austausch mit unserem Akademieleiter, der da unser Chef ist. Und wir versuchen natürlich, die besten Talente zu Rapid zu holen, sie auszubilden und bestmöglich natürlich zu uns in die Kampfmannschaft zu bringen.
Peter, wie wertvoll und wichtig ist es aus Sicht des SK Rapid, solche ja, schon ehemaligen, großartigen Spieler zu haben? Christopher Dibon hatte leider auch sehr viel Verletzungspech, ist bekannt. Aber wie wichtig ist das aus Vereinssicht? Als Aktiver, wir wissen, im Trainergeschäft geht es sehr oft jetzt, man hört Laptop-Trainer und so weiter und so fort, aber vor allem im Nachwuchsbereich.
Sehr wichtig. Ich halte auch sehr viel davon, dass ehemalige Spieler auch Trainer werden im Nachwuchs. Ich kann mich noch erinnern, war 88 oder 89 bei Swarovski Tirol, wo Ernst Happel Trainer war, wo er damals, wir waren 6 oder 7 Spieler, hat er vom Vormittagstraining weggezogen. Wir sind dann zum Nachwuchs gegangen, haben sie dort ein Spiel angeschaut, weil er gesagt hat, ihr müsst, da war der Bruno Betzer dabei, der Manni Linzmeier, Devos, Heinz Beischl, wo er gesagt hat, ihr müsst weiter, ihr müsst Trainer werden. Ihr müsst schauen, dass der Nachwuchs auch dementsprechend die Qualität mitbringt, um den Jungen wieder das Fußballspielen frei zu machen und vor allem, dass die Ex-Fußballer Trainer werden. Also ich glaube, es gibt jetzt viele Nationen, wo das der Fall ist, wo jetzt schon seit langer Zeit ehemalige Spieler im Nachwuchs arbeiten. Und das ist bei uns leider erst sehr spät eingetroffen, aber trotzdem gehört das forciert. Und es ist ganz wichtig, dass solche Spieler auch im Nachwuchs arbeiten, um den Jungen dementsprechend auch den Rückhalt zu geben und dass sie auch was lernen dementsprechend.
Christopher, wie wichtig erachten Sie das Ganze? Jetzt in der Bundesliga kann man sagen, gibt es auch eine Entwicklung hin, dass einige Trainer dabei sind, die jetzt nicht in der österreichischen Bundesliga vielleicht auf ganz höchstem Level gespielt haben in Österreich. Wie wichtig erachten Sie es, eben auch als ehemaliger Aktiver im Jugendbereich tätig zu sein und vielleicht dann auch in weiterer Folge weiter oben anzudocken?
Ich glaube, dass es brutal wichtig ist. Also ich habe ja Gott sei Dank auch einige Trainer gehabt, die selber erfolgreiche Spieler waren. Jetzt Didi Küber, Zoki Barasic, vorher der Heinz Beischl gefallen, das war auch noch mein Trainer in Schwadorf. Also es war noch ein bisschen eine ältere Schule, das heißt, ich kenne da auch noch was. Also ich bin auch noch über den Kunstrasen gelaufen und habe einen 2-Meter-Mann hinten am Rücken gehabt, im Huckepark. Also ich glaube, dass es trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Natürlich gibt es Trainer, die aufgrund von Verletzungen früh gar nicht die Karriere starten haben können und es wird wahrscheinlich eine Mischung brauchen, aber ich glaube, wir brauchen ganz viele Leute, die auch wissen, wie es ist, in einem vollen Stadion zu stehen als Spieler, weil das wird ein anderer nie erfahren oder der kennt es nicht. Er muss das dann als Trainer vielleicht erst kennenlernen, aber das bringen wir mit. Aber es ist natürlich auch so, nur weil man Fußballer war, reicht es dann auch nicht, dass man ein guter Trainer ist. Also man muss schon was dafür tun oder generell auch im Fußball dabei zu bleiben. Also so viele Plätze sind sie dann auch mit Nachwuchsspitzenfußball nicht unbedingt. Da muss man einfach ehrgeizig sein. Man muss hackeln, wie es am Feld genauso ist. Also ohne den geht's nicht. Ja, ich kriege die Diskussion auch mit und ich muss dann immer lachen, weil ich halt auch Didi Kübauer sehr gut kenne und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass man in Beta, in Didi Kübauer Pressing oder irgendwas erklären muss. Ich höre da teilweise Ausdrücke, die sind für mich unglaublich. Also da schlägt es bei mir alles runter und ich glaube, der Fußball ist dann doch oft einfacher, als wir ihn dann momentan machen.
Wäre Ihnen das als Spieler dann teilweise zu viel gewesen? Jetzt ist es ja noch nicht so lange her, dass Sie aufgehört haben. Im Sommer dann 2024, damals mit der zweiten Mannschaft von Rapid aufgestiegen, zurückgekehrt in Liga 2 aus der Regionalliga Ost. Ist das etwas, wo Sie sagen, ich halte es auch einfach, vor allem mit den Jugendlichen?
Naja, man redet ja über ganz viel Taktik und wo man nicht überall hinschieben kann und dann kommt der Gegner. Und der Gegner, der wird nicht das machen, was wir uns vorstellen. Der macht das, was für ihn gut ist. Deswegen müssen wir den Burschen lernen, dass sie mit allen umgehen können, dass sie Erfahrungen machen, Lösungen finden. Weil ich habe keinen Joystick mit. Ich glaube, der Peter hat auch noch keinen, dass er lenken kann.
Das heißt, du weißt ja nicht, der Gegenspieler macht ja das jetzt, was mir der Trainer gesagt hat. Ich habe das, glaube ich, eh schon ein paar Mal da gesagt oder überhaupt bei Interviews. Man kann trainieren, man kann den Spielern alles beibringen, alles lernen, aber ich weiß noch immer nicht, was hat der Gegner vor. Was geht in den seinen Kopf vor, wenn ich attackiere zum Beispiel oder angreife, wie verhält sich der Gegner gegen mir und umgekehrt. Und das geht nur in der Praxis. Das kann man nicht lernen, sondern das geht nur dann über die Praxis.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, wir sollten da viel mehr den Fokus legen, dass wir den Burschen schon früh auf lernen, dass sie einfach mit dem Ball richtig gut sind. Weil dann werden sie gewisse Situationen am Spielfeld lösen können.
Aber das ist ein super Punkt, den Sie ansprechen, denn eine nächste Frage von mir wäre gleich gewesen, welche Fehler, glauben Sie, wurde in der Vergangenheit dahingehend gemacht? Wir wissen jetzt alle, im internationalen Vergleich sieht es nicht so gut aus für Österreich.
Ja, wir haben uns schon ganz, ganz viel mit dem Thema gegen den Ball beschäftigt. Das ist ja auch kein
Intensität
Geheimnis und das gehört ja alles dazu. Also heute, dass man gegen einen Ball, ob ich jetzt tief stehe oder hoch attackiere, ohne dass ich jetzt intensiv Fußball spiele, funktioniert es nicht. Das sieht man, wenn die Besten gegeneinander spielen. Aber die können halt alle kicken. Die können in den engsten Situationen mit dem Ball umgehen. Und ich glaube, da haben wir schon ein bisschen drauf vergessen, die letzten Jahre. Und es war kein Verein oder keine Mannschaft mutig genug, sage ich jetzt einmal, wirklich auf den drauf zu bleiben, Fußball spielen zu wollen. Und nochmal, ich glaube, es gibt ja nicht Ballbesitz und was man dem alles hört, das ist ja eine Mischung aus allen mittlerweile. Also es ist nicht mehr das eine. Wort. Ich glaube, das sieht man, wenn man Champions League schaut, jetzt glaube ich im Halbfinale perfekt. Es gibt Mannschaften, die sind eher defensiv eingestellt, aber wenn sie den Ball haben, ist es.
Ich glaube, einer unserer erfolgreichsten Trainer und auch Sky-Experte Peter Stöger bei Köln damals, die ersten zwei Jahre, der ersten drei Jahre Statistik, der hat nie mehr als wie maximal 40% Ballbesitz gehabt in der Mannschaft. Ist aber mit einer von der zweiten Liga aufgestiegen, hat in der ersten Liga tolle Arbeit dort gemacht. Also ich spreche nicht immer, wie viel Ballbesitz das man hat. Und das wird immer zu hoch geglaubt aus meiner Sicht. Der Ballbesitz allein, es geht ja um den, wo habe ich den Ballbesitz? Ja, wenn ich da im Mittelfeld hin und her spiele und maximal bis am 30er komme, ja, dann habe ich zwar Ballbesitz, aber ich habe kein Torgefahr. Ich glaube, das geht auch, ist mir in den letzten so ein, zwei Jahren auch sehr aufgefallen. Es wird jetzt da sehr viel gearbeitet, von hinten auszuspielen, alles schön und gut. Wie komme ich? Aber mir fehlt im letzten Drittel auf die letzten 40 Meter, da fehlen mir dann auf einmal die Lösungen. Das wird auf einmal nicht mehr trainiert, dass ich
das in Situationen individuelle Qualität
Überzahl schaffen oder Pass in die Spitze. Also,
oder Entschuldige, Peter, weil ich nachfrage, ist das vielleicht auch etwas, was durch diese Herangehensweise gegen den Ball vielleicht den Spielern auch genommen wurde in der Ausbildung, dass man gesagt hat, es ist alles zu klar vorgegeben, das kann der Christopher vielleicht dann auch noch beantworten, dass diese Wege und dass man vielleicht diese Freiheiten auch, ich sage es jetzt von außen heraus, ich weiß es nicht, aber dass das vielleicht passiert ist?
Ich glaube auch, dass im Nachwuchs da einfach nicht mehr diese Freiheiten gegeben werden. Wenn man nur unser U17-WM hernimmt, großartige Leistung, also ins Finale kommen, das werden nicht viel schaffen in einer ganzen Karriere, aber dort auch hat man gesehen, die letzten drei Spiele, wenn man die letzten drei Spiele nimmt, wir waren immer eigentlich die passive Mannschaft. Wir waren nie die aktive Mannschaft, sondern immer die passive und haben eigentlich nur reagieren können auf das, was der Gegner dann macht. Und da hat man schon gesehen, hoppala, da sind uns die Nationen, ob das damals Spanien oder egal wer waren, die wollen uns da in diesem Bereich schon überlegen. Und das fängt aber für mich auch im Nachwuchs schon, weil im Nachwuchs, es wird nicht mehr dieses Freispielen, dieses, hey, geht's raus, so wie mir halt früher gesagt hat, oder wie man den Satz hat immer sagt, geht's raus und spielt Fußball. Also ich habe jetzt eine gute Story jetzt da von Ernst Dokkopil, der war ja die Mannschaft damals 95 auch ins Europacup-Finale gebracht hat, so wie wir 85 war. Und wenn du das Interview von Ernst dann genau durchlässt und hörst, dann sagt, der ist genau dasselbe nicht mehr, wo man sagt, spielt Fußball. Aber ich habe erst vor kurzem noch ein Interview wieder gesehen von Guardiola, Mannschaftskabine, Totenstille in der Kabine und Guardiola erklärt. Und was erklärt der Guardiola? Nichts anderes. Mhm. Der hat gesagt, spielst doch endlich Fußball, spielst frei. Und also da waren jetzt keine Vorgaben, du musst da und der muss das, sondern auch er.
Aber es gibt schon genug Vorgaben unter Pep Guardiola. Ich glaube,
ja, das bekommt man auch mit. Selbstverständlich, aber trotz allem ist er auch noch immer, weil er war ja auch ein großartiger Fußballer. Mhm. Und er will noch immer, dass seine Mannschaft Fußball spielen. Und er redet es dann in der Kabine, in seiner Halbzeitansprache oder nach dem Spiel, im Anhoppala, ihr spielt zu wenig Fußball. Aber was auch entscheidend ist, geht's auf den Endzweck. Es hilft mir nichts, nur das Ballgeschiebe und da noch einmal in Kontakt, wenn ich nicht vor das Tor komme.
Wenn es ein Mittel zum Zweck ist, oder, Christopher?
Ja. Das sieht man bei Barcelona zum Beispiel im Moment, wie torgefährlich. Da wird trotzdem immer wieder geschaut, trotz hohen Ballbesitzes, trotz technischer Qualität, dass die immer wieder versuchen, so schnell wie möglich im Strafraum zu kommen, zum Abschluss zu kommen.
Ich glaube, das ist alles ganz gut und richtig gesagt, so sehe ich es auch. Und es passt ja auch für Rapid. Peter war Training und der Trainer dort Meister geworden. Der weiß, wie es ist, wenn du in dem Stadion immer wieder Torchancen kreierst, was das für ein Kessel ist. Und ich kann es jetzt aus den 1,5 bis 2 Jahren in meiner Tätigkeit bei Rapid sagen, also ich glaube, dass da schon im Nachwuchs sehr viel aufs Fußballspielen geschaut wird. Da sind gute Jungs dabei. Es braucht halt dann die Mischung. Und um Profi zu werden, braucht es halt trotzdem auch die Einstellung, dass ich Gas gebe. Und das ist halt ein bisschen eine andere Generation, muss ich auch sagen. Also schon einmal anders als wir. Aus den verschiedensten Gründen, ob du jetzt im Park warst oder ob du dort mehr gemacht hast, dort, das gibt es halt heute nicht mehr so. Und das ist, glaube ich, jetzt die Schwierigkeit, dass man das zusätzlich auch im Nachwuchs reinbekommt. Dass die Jungs aus dieser Wohlfühloase rauskommen und du, wenn du nicht Vollgas gibst, warten so viele andere und dann wird es ein anderer.
Es muss im Nachwuchs einfach viel mehr wieder geschaut werden auf Stürmer. Wir haben keine Stürmer mehr. Schau mal, in Österreich geht es einmal alles durch. Wo sind die klassischen Stürmer? Die Stürmerposition stirbt schon langsam aus. Jeder will nur mehr hängende Spitze spielen oder so als Mittelfeldspieler gelten, aber schon mit Torgefahr. Aber der klassische Stürmer, ich weiß, die Stürmerposition ist die schwierigste Position aus meiner Sicht. Weil ich habe das letzte Mal Haaland gesehen bei Manchester City, erste Halbzeit, 9 Ballkontakte. 9! Nicht mehr. Ja, jeder Mittelfeldspieler hat in 5 Minuten mehr Ballkontakte als wie Stürmer. Also das Stürmerspiel ist das schwerste Spiel. Er erbt aber dann natürlich, wenn er die Tore macht, so wie Haaland, sage ich jetzt als Beispiel, dann bist du aber trotzdem der King. Aber du musst mit dieser Situation umgehen können als Spieler. Hoppala, ich habe nicht so viele Ballkontakte. Und wenn ich jetzt 9 Ballkontakte der 10 habe und verliere davon 5, bist du eh nichts mehr. Dann bist du wertlos für die Mannschaft, weil du einfach dann zu viel Ballverlust hast. Und da fällt mir auf im Nachwuchs, es wird nicht mehr geschaut auf die Stürmerposition. Es wird nur mehr geschaut, hoppala, Ballbesitz und letzten Pass. Aber die Stürmerposition, die fehlt mir komplett. Und es wird immer schwieriger. Es ist, der Stürmerposition ist einfach die schwierigste Position. Es ist aber auch, wenn du dann die Tore machst, bist du natürlich der Glorreiche. Und ich vergleiche jetzt zum Beispiel einen Spieler mit Markus Pink beim WAC, der nicht alles gespielt hat in dieser Saison und ist mit 6 Toren, ich glaube 6 hat er, führender.
Ich glaube 7 sogar.
Oder
aber egal.
Ja, führender
in der
internen Torschützen mit 7 Tore.
Ja, da können wir gleich bei Rapid nachfragen. Er hat Giancarra, der treffsicherste Stürmer. Ja. Mittlerweile, also ist das schon auch etwas, was Sie merken in der Nachwuchsarbeit, eben diese Problematik mit der Stürmerposition?
Absolut, und ich gehe vielleicht sogar noch weiter, braucht man ja nur unsere Nationalmannschaft oder ich glaube, dass wir über die letzten Jahre ganz viele Innenverteidiger, Außenverteidiger, das waren so die Positionen, dann noch zentrales Mittelfeld, aber dass man jetzt großartig Flügel, Offensivspieler, Stürmer, schon gar nicht, also was kommt in den nächsten Jahren nach, auch wenn ich jetzt U21 schaue, gibt es einen klassischen Stürmer oder kaschiert man dann ein bisschen, dass man noch vorne einen drinstehen hat und das verschwimmt alles ein bisschen. Also das ist sicher unser größtes Problem, hat wahrscheinlich auch irgendwie damit zu tun, dass man ja viele 1-gegen-1-Situationen braucht im Training, dass sie immer wieder in diese Entscheidungen kommen, um dann auch im letzten Drittel kreativ zu werden. Weil, auch wenn man halt die Besten anschaut, das sind so viele Gute, aber ob es jetzt bei Bayern ist oder bei Paris, interessant wird es, wenn einmal einer 1-gegen-1 gewinnt, weil dann ergibt sich was. Dann kann ich mal vielleicht den Stecker spielen, dann kann ich vielleicht einmal einen rauslocken. Und da, glaube ich, haben wir ganz viel Arbeit. Da müssen wir dranbleiben. Wir forcieren das in dem Bereich, wo ich jetzt bin. Ich will Kicker haben, das ist ganz wichtig, aber die auch den Punch haben. Aber natürlich sehen wir auch bei Rapid, dass die letzten Spieler, die es in die Kampfmannschaft geschafft haben, waren größtenteils Verteidiger.
Ja, vielleicht. Ich glaube, das größte positive Beispiel ist derzeit momentan der LASK.
Peter, du nimmst mir die perfekte Überleitung schon vorweg.
Wenn man sieht, wie schnell, dass die in die Spitze spielen. Sie haben mit Mittelfeld, mit Horvath einen sehr ballsicheren Spieler. Sie haben dahinter eine Abwehr stehen, die was sehr robust arbeitet, aber auch sehr schnell nach vorne. Du siehst beim LASK nicht, dass da dreimal hintere gespielt wird oder noch einmal, sondern es wird immer so schnell wie möglich versucht, da die drei Spitzen anzuspielen. Hast aber natürlich mit Kalajdzic, du hast mit Usor und mit Endorin drei Generell, Spitzen, ja. Die was sehr gut die Bälle festhalten können und dadurch wirst du natürlich nach vorne immer gefährlich sein. Und das ist aber auch der springende Punkt, wie schnell, dass du in die Spitze kommst. Und das ist momentan auch bei vielen Vereinen, ich glaube bei Rapid wird jetzt auch immer mehr auf den Ballbesitz als Auge geworfen, es dauert oft zu lang, wie schnell, dass der Ball nach vorne kommt, und das ist halt der große Unterschied, glaube ich, im Moment in Österreich, von den Vereinen her, wer da einfach die Tore macht, und dadurch kommt auch zum Beispiel der LASK zu extrem viel Torchancen, weil sie einfach immer wieder versuchen, so schnell wie möglich in die Spitze zu kommen, und genau das gehört eigentlich aber im Nachwuchs genauso trainiert, dass man nicht nur immer auf Ballbesitz und hin und her schiebt, sondern einfach die Stürmer dementsprechend auch ausbildet, dass die Spieler auch dementsprechend wissen, hoppala Stürmer, wie verhalte ich mich, wenn ich mit dem Rücken zum Gegner stehe, wie muss ich mich stellen, dass ich ihm anspielbar bin, wie bewege ich mich, dass ich anspielbar bin, solche Dinge. Und da gehört im Nachwuchs halt sehr viel Arbeit gemacht.
Ja, zum Abschluss der 30. Runde in der Admiral-Bundesliga gab es ja das Duell des LASK mit Rapid, am Ende ein 3:1 Heimerfolg für den frisch gebackenen Cupsieger rund um das Team von Dietmar Kübauer. Gratulation natürlich an dieser Stelle an die Oberösterreicher, die sich ja nach Verlängerung gegen die Altacher durchsetzen konnten. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Rapid mit einer starken Anfangsphase, da hat es dann auch geheißen, ja, das Cupfinale steckte den Spielern des LASK vielleicht noch ein wenig in den Beinen. Und wie beeindruckend war dann die zweite Spielhälfte aus Sicht des LASK für Sie?
Naja, als Rapidler jetzt natürlich nicht positiv, aber es war, ja, man muss dann einfach auch sagen, der LASK war dann am Ende die bessere Mannschaft, hat das Spiel auch verdient gewonnen. Wir haben echt gedacht, so Anfangsminuten mit dem Tor, war richtig cool, wir sind da gut dabei, und dann für mich unerklärlich, dass wir eigentlich alles eingestellt haben und der LASK, der ein paar Tage vorher 120 Minuten in die Knochen hat, über Attribute ins Spiel findet, wo ich sage, da müssten wir eigentlich frischer sein. Das war für mich dann enttäuschend, ja, weil es ist ja auch ganz eine lustige Saison. Keine Mannschaft kann sich so richtig absetzen. Wir haben immer wieder jetzt eigentlich die Möglichkeit gehabt, ganz vorne anzudocken, und jedes Mal, für mich ist es, da wo keiner mehr gerechnet hat, sind wir wieder zugekommen
und dann, wenn... Haben wir wieder runtergehauen.
Haben wir wieder runtergehauen. Ist das eine mentale Geschichte oder...
Mental. Schwierig. Ist es dann irgendwo auch eine gewisse Qualität, die der LASK, was der Peter vorher angesprochen hat, mit dieser Abwehr, die sehr robust wird, mit diesem Spiel nach vorne, auch mit den Stürmer vorne, auch weil wir gesagt haben, uns fehlt der Stürmer, ich hoffe, dass der Sascha da gesund bleibt, weil das ist für mich einer... Der kann da reinschlupfen, weil der eine brutale Qualität hat, über österreichischem Niveau wahrscheinlich Bundesliga steht, auch aufgrund seiner Verletzungen wahrscheinlich auch jetzt da ist und sich jetzt wieder da hervorragend herangetastet hat und jetzt ein super Spieler einfach ist. Und das sieht man, die Qualität ist da.
Gute Fußballer kommen aus Floridsdorf. Ne? Ah. Er leider halt beim falschen Verein.
Also. Gelernter zentraler Mittelfeldspieler übrigens, Sascha Kalajdzic. Ich glaube, Ernst Baumeister hat ihn dann auch umfunktioniert zum Stürmer. Wie beeindruckend ist das für Sie? Sie waren auch von vielen Verletzungen geplagt, haben sich immer wieder zurückgefightet, wirklich großer Respekt dafür. Wie schön ist diese Geschichte rund um Sascha Kalajdzic?
Ich glaube, ich habe auch sehr die Sendung Doc und Tor gesehen, wo er gesprochen hat. Ähnliche Geschichte wie ich vielleicht und ich weiß, wie zart es ist, aber mir hat es halt auch immer wieder antrieben, aufzustehen und jetzt kann man sagen, die ganzen Verletzungen, die ich gehabt habe, sind dann 16 Jahre Profifußball. trotzdem richtig viel. Also irgendwo muss ja dann eine Qualität da gewesen sein. Und das sieht man jetzt auch bei Sascha fertig. Also ich finde es beeindruckend und ich wünsche ihm einfach Gesundheit. Dann ist es ein super Spieler, der vor allen Dingen auch Österreich, glaube ich, noch viel Freude bereiten kann. Ja. Und in dem Fall, was für Rapid für uns. Nicht gut, aber sie waren am Ende verdient. Und wenn man es dann jetzt über die ganze Saison sieht, seitdem auch der Didi übernommen hat, dann muss man sagen, stehen sie auch für mich zu Recht da vorne.
Bleiben wir nur ganz kurz bei Sascha Kalajdzic. Wie beeindruckt ist es, seine Leistungen in den vergangenen Spielen und ist er derzeit der Einzelstürmer im österreichischen Nationalteam?
Nicht nur, wenn man die ganze Geschichte mit einem Dreikreuzbandriss, also das ist eigentlich da... Beendest die Karriere, vor allem mit welchem Alter, dass er die gehabt hat. Nicht? Also das ist ja nicht so, da hast du eigentlich einen Hut drauf und trotzdem ist er immer wieder zurückgekommen, immer wieder. Da musst du mental so stark sein, da musst du im Kopf so stark sein. Vor allem, ich würde jetzt einmal sagen, beim dritten, wenn das dritte Mal das passiert, da denkst du, hoppala, und trotzdem so stark zurückgekommen, also sensationell. In einer Weise muss ich wirklich sagen, mich freut es für ihn persönlich, weil er sehr sympathisch auch rüberkommt und alles. Aber jetzt wird auch, ich gehe auch davon aus, dass er fix dabei sein wird, wenn wir mehr keine anderen Stürmer da eventuell Havel noch. Das hat es, glaube ich, schon lange nicht gegeben in Österreich beim Nationalteam, dass du maximal zwei Stürmer hast.
Gut, Kremeric und Vanatovic.
Die sind gesetzt, weil die waren die letzten Jahre nicht mehr dabei. Gregal hat das entscheidende Tor gegen Bosnien, also das kannst du nicht dann wegnehmen. Und Marco ist so und so gesetzt und dahinter war jetzt eine Riesenlücke, wer da überhaupt dabei ist. Jetzt hast du mit den zwei, also ich würde die beiden da mitnehmen, das ist aber in Ralfs Entscheidung, aber der Sascha hat sich wirklich da enorm entwickelt jetzt da. Er hat das Vertrauen von Didi gekriegt, er hat es auch zurückgegeben mit seinen Leistungen und was mir bei ihm imponiert im Moment, wie er die Bälle festhält. Also der verliert fast keinen Ball, wenn er am in den Rücken zum Gegner steht. Gut, das lernt man wahrscheinlich dann auch in England, weil da ist einfach von der Situation oft so man kann ihm nur alles Gute wünschen und man wird sehen, wie seine Karriere weiterläuft. Aber jetzt dieses halbe Jahr hat er den LASK enorm geholfen. Auch für sich selber persönlich natürlich hat er sich wieder ins Rampenlicht gespielt. Und man kann ihm nur alles Gute wünschen und hoffen, dass da nichts mehr passiert.
Ja, tun wir aus österreichischer Sicht und ist wirklich ein... sehr sympathischer Kerl und hat einen tollen Charakter und ist immer bei den entscheidenden Szenen dabei, zum Beispiel im Cupfinale, also Kalajdzic auf Edenerin. Ich glaube, das kann keine Defensive der Welt verteidigen. Nur ganz kurz, weil Sie ja Innenverteidiger waren, kurz hat es Diskussionen gegeben aus Sicht von Rapid bei der Elfer-Szene Kalajdzic gegen Royao. Was für Sie eine klare Angelegenheit? Ich sag's offen ehrlich, für mich war es ein Elfer, ja.
Auch da, er macht es einfach richtig und gut. Also er geht rein in 16, wir wissen, das ist heute ein bisschen anderes Spiel, jede Berührung, VAR. Aber ich glaube, er macht es gut, der Fuß ist da. Dann hat ihn der Schiedsrichter auch gleich gegeben. Das heißt, auch zurücknehmen richtig kannst du nicht. Also außer es ist eine absolute Fehlentscheidung, das war es nicht. Und deswegen steht dann, aber wie er es trotzdem macht und... ist einfach, weil du jetzt siehst, auch wie, ich muss ja sagen, auch wie der Didi ihn da herangeführt hat. Das war ja nicht so, dass der jede Partie von Anfang an gespielt hat und er hat das angenommen und wird jetzt auch irgendwo dafür belohnt. Gott sei Dank, weil er einfach auch ein richtig guter Spieler ist und auch, ich kenne ihn persönlich nicht, aber wenn man jetzt sieht, sehr sympathisch rüberkommt und mit der Geschichte wünscht mir einfach nur, dass er gesund ist.
So ist es. Und er hat ja dann auch bei uns nach Spielende bei Sky ein Interview gegeben, hat eben auch davon gesprochen, was Sie jetzt gemeint haben, Didi Kübauer, der hat ihn da irgendwie erst hingebracht, der hat gesagt, ich brauche auch manchmal einen Tritt in den Allerwertesten, um das hier vorsichtig auszudrücken. Und er hat gesagt, wahrscheinlich ist Didi Kübauer mit der beste Trainer, den ich jemals hatte. Da sitzt jetzt jemand neben mir, der hat ihn bei der Admira, beim SK Rapid, ich glaube, Didi Kübauer hat sie damals im Aufstieg auch zum Kapitän gemacht. War eine unglaublich erfolgreiche Zeit. Viele vergessen, dass dann im Aufstieg sehr Dritter mit der Admira fürs internationale Geschäft qualifiziert. Was macht Didi Kübauer so besonders?
Ich glaube schon, dass ich noch ein bisschen einen anderen Didi Kübauer kennengelernt habe. Und für mich als Spieler war er aber damals schon perfekt, weil ich einfach Trainer immer gemacht habe, die direkt waren, die gesagt haben, was Sache ist. Und er hat uns ja damals übernommen bei der Admira Zweite, die letzten 6 Runden, da haben wir da schon alle gewonnen gehabt und hat mich eigentlich gleich zum Kapitän gemacht. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 18, 19, es waren trotzdem auch ein paar gestandene Spieler und wir sind dann aufgestiegen, erstes Bundesliga-Jahr, Dritter. Also wir haben eine unglaublich schöne Zeit miteinander gehabt und wenn ich ihn jetzt als Trainer beschreiben muss, glaube ich, ist er für mich der Beste, dass er jeden einzelnen Spieler scannt, sehr schnell scannt und weiß, was kann der Spieler, was kann er nicht. Und dann auch die Position für ihn hat. Und er schafft es dann auch in der Mannschaft, ich sage jetzt, wenn der eine Innenverteidiger das nicht kann, dass da neben einer steht, der das abfedert. Und so kriegt er das richtig gut in der Mannschaft rein. Nochmal, der hat letztes Jahr in Cup gewonnen im WRC, wechselt von dort.
Entschuldigung, fast das Double. Es hat ihnen nur Double, ein genau. Treffer in also, Graz bei Sturm gefehlt. Dann hätten die das Double geholt. Und jetzt holt er es wahrscheinlich dann mit dem LASK.
Wann? Also ich glaube.
Wir leben nicht im Konjunktiv.
Der Kapsig war so und so schon.
Aber das ist ja hoch, das kann man ja gar nicht hoch einschätzen. Ich glaube, das wollte der Christoph
damit sagen. Das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt wechselt er dann. Beim LASK hat jetzt auch schön Kapsig. Hat jetzt wieder die Chance, auch dass sie da dabei sind bis zum Schluss. Ist ja beeindruckend, freut mich für ihn persönlich. Man muss auch sagen, auch wie er bei Rapid-Trainer war, waren wir zweimal Zweiter. Mhm. Hinter einer Salzburger Mannschaft, die
zu diesem Zeitpunkt
einfach auch. Also muss man auch ehrlich sagen, also wir haben auch da, glaube ich, in der einen Saison mit die meisten Tore geschossen der letzten Jahre. Also irgendwas muss er richtig machen. Ich glaube, dass er da gutes Gespür hat, dass er im Alter jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist. Und zum richtigen Zeitpunkt, ja, alles gut. Also ich finde, das gehört auch am Platz dazu und das darf mal sein. Da muss mal ruppiger werden. Ich war auch ein Psycho im Training, in den Spielen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man am Platz Sachen sagen darf, danach in der Kabine, da redet man sich aus und da braucht man nicht beleidigt sein. Und das darf man nicht persönlich nehmen. Also,
ich möchte nur ganz kurz nachhaken noch bei Didi Kübauer, weil viele dann, ich höre das immer von außen oder vielleicht auch vom einen oder anderen Sportjournalisten-Kollegen, ja, der weiß, wie man die Spieler heiß macht, beziehungsweise wie er die Energie auf den Platz bringt, aber wenn man sich mit ihm unterhält, beziehungsweise dann auch so ein bisschen in die Tiefe geht, von der Spielanalyse her und vom Taktischen her, wird er völlig unterschätzt, finde ich.
Das ist ja das, was ich vorher auch anschneiden wollte. Ich glaube, man braucht diese Generation, das brauchen wir nicht erklären, wie Fußball funktioniert. Da sind wir ja am falschen Dampfer. Also da sind wir ja komplett falsch unterwegs. Also nochmal, wir können über Fußball reden, man kann gewisse Ansichten, andere haben, aber wo die gespielt haben, auch wenn es eine andere Zeit waren und die verfolgen ja, sind als Trainer die ganze Zeit dabei. Aber nur weil sie jetzt nicht dastehen und 17 Mandel irgendwo umeinander schieben, heißt es ja nicht, dass sie nicht auskennen. Und das glauben viele, weil dann, ja, okay, dann ist mal lauter, dann schreit mal einer eine, dann macht er mal eine Geste, aber das hat ja nicht, das sind ja alles Experten. Also, und ich glaube, nochmal die Erfahrung, die sie alle gemacht haben, schon als Spieler, die ich auch als Spieler gemacht habe, die können andere gar nicht machen. Und man darf die andere Seite nicht unterschätzen, weil da gibt es auch Talente, die das schaffen, da reinzukommen und dann auch berechtigt da sind. Aber ich kriege das auch mit und mir kostet ein Schmunzler, weil ich ganz viele kenne. Aber ich nochmal, also bitte nicht glauben, dass die Leute nicht wissen, um was geht, dass man denen sagen muss, weil jetzt einer defensiv spielt, dass man erklären muss, wie man vorne anläuft. Also,
ja. Gibt keinen Zauberer.
Ja.
Also, wenn jetzt einer irgendwie glaubt, hoppala, ein Trainer ist ein Zauberer oder was ich was, natürlich kann man jetzt auch sagen, hoppala, so wie es jetzt in meinem Fall war, der Didi großartige Arbeit beim WRC gemacht, hoppala, und warum gelingt es dir nicht, nicht? Weil ich den großen Fehler gemacht habe, nicht ich zu sein. Ich war beim WRC nicht ich. Mhm. Und das wirf ich mir heute noch immer vor, weil ich dort hingegangen bin, auch mit dem Gespräch mit Herrn Riegler, was sie ja vorgestellt hat, das habe ich akzeptiert. Aber nach einer Woche habe ich gesagt, Peter, du bist nicht der Peter. Ich bin nicht ich zu dieser Mannschaft oder wie ich arbeite oder wie den. Und das habe ich über mich ergehen lassen und dadurch hat das nicht so funktioniert, wie es eigentlich so war. Weil mir einfach, wie ich schon sage, ich war nicht ich.
Aber warum?
Ja, immer vielleicht aufgrund auch mit Dietmar, mit dem Gespräch, wo er eben, ich will da nicht ins Detail gehen, weil das tut man nicht, was sie ja da vorgestellt gehabt hat. Aber ich bin relativ schnell draufgekommen, hoppala, mach doch das, was deine Stärke ist. Und das, ich habe nicht fünf Leute braucht, die was mir am Video alles erklären und das erklären, für das, das nicht über, nicht, dass das jetzt überheblich rüberkommt, das will ich auf gar keinen Fall, aber ich habe in die, sage ich, 25 Jahre so gearbeitet, und war damit, bin damit ganz gut gefahren. Und das war eine Station, wo ich mich heute noch selber ärgere, wieso, dass ich nicht so weitergearbeitet habe, so wie es ich die Jahre davor gemacht habe. Und dadurch ist natürlich irgendwas verloren gegangen. Es ist auch dementsprechend, du hast einen Kader, er hat es vorhin auch richtig angesprochen, vom Kader her, du hast einen großen Kader, es sind nicht alle deine Freunde. Du hast,
ja, vor allem die nicht spielen.
Du hast immer Spieler dabei, die was mit deiner Ansprache oder mit deinem Ton oder sonst irgendwas nicht umgehen können und das nicht gut finden. Da ist wieder, kommen wir jetzt wieder zurück auf den Didi. Der Didi hat sich sicher, er hat, so wie er es auch immer sagt, er hat sich in einer Weise geändert, aber er ist für mich in der Ansprache noch immer klar und deutlich. Ja? Und da hat er sich nicht verstellt. Und das wirkt auch bei den Spielern. Und so war es auch bei mir die letzten Jahre oder auch die Jahre davor, dass ich die Spieler ganz klar angesprochen habe und du musst auch einmal als Trainer. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich den großen Fehler gemacht, dass ich nicht das war, das, was ich eigentlich wirklich gewesen bin. Und dadurch ist das auch ein bisschen schief gelaufen.
Ja, und hört man auch immer wieder Authentizität, damit ich das Wort rausbekomme. Wow, beim ersten Mal, das bin ich richtig stolz. Super. Da planen sie uns oft auf mit dem Wort, aber ja, habe ich irgendwie hinbekommen und natürlich merken das die Spieler auch sofort. Haben wir das rausgeschrieben? Didi Kübauer hat ja den Last Coach vorletzten übernommen, während der Saison vom WRC nach Oberösterreich gewechselt. 25 Spiele, wie viele wurden verloren?
Eins, glaube ich nur. Gegen Salzburg, eins oder zwei. Salzburg quasi, das 5-1.
Das weiß ich auch.
Und ich glaube, eins noch.
Naja, das müsste der Christopher Diebon dann wissen.
Ja, gegen Rapid.
Genau, nach 120 Minuten im Cup
in Ried. Das war beim ersten Mal Cup.
Genau, das 2-4, also zwei Spiele, ist wirklich unglaublich. Ja. 17 Siege, 6 Unentschieden. Also das spricht schon für sich. Und Christopher, Sie haben es gesagt, also für den Lass sieht es jetzt richtig gut aus, was das Erreichen des Doubles betrifft. Zwei Runden vor Schluss, Sternchen. 2 Punkte Vorsprung gegenüber Sturm. Sturm hat kein Sternchen.
Aber Sternchen ist wurscht.
Nein, Sternchen wird automatisch bei Punktegleichheit vorgereiht.
Ja, aber das wird sich nicht passieren.
Das meine ich nur. Passieren. Also du meinst, das wird nicht passieren?
Also für mich, ich weiß, der Didi, ich bin ja mit ihm ein bisschen immer im Kontakt. Klar, ich habe mich auch gewehrt, 2 Runden vor Schluss, damals bei Rapid noch, wie da jeder schon gratuliert hat. Aber ich glaube, das lässt sich der Lask nicht mehr nehmen. Für das haben sie einfach zu viel Qualität und eine gute Qualität und jetzt mit diesem Cup-Sieg, jetzt mit dem Sieg gegen Rapid auch noch, da kommt einfach diese zweite Luft. Das lassen sie sich nicht mehr. Und es kommt noch dazu, dass Sturm Graz wenn man die letzten Spiele sieht, die haben jetzt, glaube ich, 6-mal hintereinander unentschieden gespielt. Oder? Also, wie, da kannst du nicht Meister werden. Es tut mir leid für die treuen Grazer Fans, aber du kannst nicht mit Unentschieden, kannst nicht Meister werden, das geht sich nicht aus.
Am kommenden Spieltag spielt der LASK zu Hause gegen einen ehemaligen Arbeitgeber von Ihnen, gegen den FC Red Bull Salzburg und Sturm Graz ist im Steirer Derby auswärts beim TSV Hartberg gefordert. Dazu gibt es noch das Wiener Derby, werden wir auch noch später kurz drüber reden. Für Sie der LASK, der klare Titelfavorit jetzt?
Ja, also ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Also auch mit dem gestrigen Spiel, glaube ich, nach dem Cup, du gewinnst es. Ist auch nicht selbstverständlich, dass du dann so ein Spiel noch ablieferst, gerade wenn du 1-0 in Rückstand geratest und dann eigentlich so nach Hause spielst. Also das war dann beeindruckend. Jetzt haben sie Zeit zu regenerieren. Spielen gegen Salzburg, spielen das aber daheim. Salzburg jetzt auch wieder unentschieden. Also sind auch nicht im Flow. Darum sage ich, für mich hat beim LASK stimmt jetzt sehr, sehr viel. Auch mit dem Cup-Erfolg, mit dieser Statistik, dass sie kaum ein Spiel verlieren, sind sie für mich schon klar in der Pole-Position. Und ich glaube auch, also, dass sie es nicht mehr nehmen lassen. Und ich sehe auch dahinter jetzt nicht, ob es Sturm ist oder Salzburg, dass die so in Fahrt sind, dass die mehr punkten. Also deswegen... Bis gestern war die Hoffnung, dass natürlich wir mit Rapid das Spiel gewinnen, dann wären wir voll dabei gewesen. Aber nachdem das nicht mehr der Fall ist, ist ein Rapidler ja auch Trainer dort, dann drücke ich dem die Daumen.
Ja, Rapid kann nicht mehr Meister werden durch die Auswärtsniederlage, haben Sie gerade gesagt. Wenn Sie jetzt die Saison, ist ja jetzt noch nicht vorbei, ja, ein bisschen Revue passieren lassen, mit Peter Stöger angefangen, dann auch in Conference League, viele Verletzte und so weiter und so fort, ist alles bekannt. Was macht Rapid dahingehend so speziell, dass da nie Ruhe herrscht?
Nein, ich glaube, der Start war ja punktetechnisch mal sehr, sehr gut. Also ich glaube, der Peter hat einfach wirklich geschaut, dass die Mannschaft stabil steht. Und es war ja dann in den ersten Spielen schon so, dass wir auch Torschancen gehabt haben und Tore geschossen haben. Das ist dann komischerweise mit dem Beginn der Conference League, wo dann auch die ein oder andere Niederlage, ist da ein bisschen ein Schlendereien reinkommen. Und dann, ich glaube, dass wir davor die Ergebnisse, die wir gehabt haben, da waren die Spiele nicht immer alles so gut. Die hat man dann vielleicht, nicht der Peter jetzt, aber Rapid, das Umfeld, zu hoch bewertet. Also das war nicht richtig, weil da ist ja alles gewonnen worden. Nachher ist er ein bisschen schlechter gelaufen und es war mal nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Also irgendwo in der Mitte wahrscheinlich...
Es waren ein paar Spiele dabei, wo man 1-0 in Führung gegangen ist, wo man zu diesem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit oder nicht einmal die Chance gehabt hat, in Führung zu gehen. Und so hat Rapid dann die Punkte gemacht. Ja, wenn es dann einmal in Führung war, ist alles ein bisschen leichter gegangen. Aber wir sind, ich kann mich erinnern, dass ich mit Funke Fahrer oben gesessen bin und irgendwo haben wir immer über die Situation gehört, hoppala, die kommen nicht gut nach vorne, aber irgendwann war dann ein Punkt, hoppala, bumm, 1-0 und dann ist das Werkel von der Lage rennt. Ne?
Auch weil es noch einen fitten Ossertal damals gegeben hat, ja, der ja Unterschiedsspieler war.
Ich habe viele, oder fast alle Spiele geschaut, aber ja, da waren ja viele Spiele, die so sehr, sehr eng waren und dann war bei uns die Riesenchance gehalten und auf der anderen Seite ist es Tor gefallen.
Kann genau, ich mich erinnern, einmal beim Spiel, wo er da ins kurze Eck schießt, aus nichts aus, auf einmal in Führung gegangen, aber das sind halt wichtige Spiele, also das zählt auch halt im Endeffekt, aber wie er es richtig sagt, es war halt natürlich, dann ist die Europacup-Saison gekommen, dann sind ja einige Spiele, oder ich sage jetzt einmal viele Spieler, sind diesen Rhythmus auch nicht gewohnt gewesen. Hoppala, 3-Tages-Rhythmus oder 4-Tage-Rhythmus. Das ist immer ein Punkt, den was ich immer bei Rapid damals immer angesprochen gehabt habe, von Haus aus. Sage ich, Jungs, jetzt müsst ihr euch eh umstellen, weil jetzt spielen wir alle 3 Tage, müssen wir spielen, also nicht schauen, dass man da Halligalli ist, sondern ihr müsst euch auf das konzentrieren, dass 2 Tage später schon wieder im Bus sitzt, 3 Tage später sitzt du wieder im Flieger, wenn du kein Heimspiel hast, und da muss das als Spieler auch bereit sein, das anzunehmen. Und da ist dann dieser Bruch gekommen, hoppala, jetzt hat man da Spiele nicht gewonnen, die was du eigentlich wo's besser warst, aber dann hast diese Unform, dass das nicht gewinnt hat, und so ist auf einmal dann verletzte Spieler und dann kommt das eine ins andere und dann, das kannst du dann als Trainer oft ganz, ganz schwer stoppen.
Ja, dann gab es ja den Wechsel auch zu Johannes Hoff-Torup. Jetzt gefragt, was ist unter ihm anders geworden? Ich glaube, das wissen wir. Mehr Fokus auf Ballbesitz. Aber ansonsten, was sind so für Sie da die entscheidenden Erneuerungen, Verbesserungen?
Ich glaube, gerade am Anfang hatten wir jetzt nicht den Riesenunterschied, auch ergebnistechnisch. Es war ja dann bis zum Schluss eigentlich ein Zittern um das obere Playoff. Wenn man es jetzt ganz ehrlich sieht, muss man heute noch 3 Kreuz machen, dass man gegen Salzburg das Spiel gewonnen hat, weil das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Dann wäre man da oben nicht reingerutscht. Das haben wir dann erreicht. Dann startet man wieder mit 2 Siege super in die Serie. Das war, wie wir vorher schon gesagt haben, eben so, wo keiner mehr gerechnet hat. Waren es da. Jetzt, wo wir wieder alle so die Hoffnung gehabt haben, ist wieder in die Hosen gegangen. Und das ist schade. Am Ende ist es für mich natürlich auch eine Qualitätsfrage. Keine Frage. Für mich auch vielleicht eine gewisse Struktur der Mannschaft. Letztes Jahr war es ja noch auffälliger mit Burgstaller. Das war eine andere Mannschaft, wenn allein er am Feld war.
Stichwort Persönlichkeit.
Persönlichkeit.
Der Vollbeamte, was gewusst hat, der braucht keine Chance und macht ein Tor.
So ist es. Und die Mannschaft hat anders. Das war ein Spieler, der es geschafft hat, dass die ganze Mannschaft irgendwie mehr Sicherheit ausgestellt hat. Und nicht, dass jetzt jedes Spiel gut war, aber es waren, ich glaube, es war ja auch Statistik, also wenn er gespielt hat, waren ja fast keine Niederlagen dabei. Ja. Und das hat dieses Jahr gefehlt. Also ich glaube, dass Qualität im Kader ist, keine Frage, aber eine Mannschaft muss auch immer geführt werden. Es braucht Leithammeln, es braucht welche, die vorausgehen. Und gerade da fehlt es mir dann ein bisschen. Und dann, glaube ich, kommen eben so Schwankungen. Und irgendwo am Ende, sage ich ja trotzdem, jetzt sind nur 2 Spieltage, aber am Ende muss man sich hinsetzen und muss sagen, wurscht, auch glaube ich, wenn wir jetzt gestern gewonnen hätten und es wäre Richtung Meister gegangen, muss das Vereiner sagen, okay, das und das war's, aber was war gut, was war nicht so gut. Und das werden sie wahrscheinlich machen. Und nochmal, es ist nicht meine Aufgabe. Ich habe genug zu tun. Aber ja, am Ende weiß man ja noch nicht, was rauskommt. Also sie werden nur Punkte machen müssen. Es kommt trotzdem ein Derby, es kommt das Spiel in Graz. Keine leichten Aufgaben. die Austria sitzt im Nacken, also es gibt auch Schöneres, vor denen wollen wir immer sein, das muss so sein, und deswegen wird es jetzt ganz entscheidend sein, was am Wochenende passiert.
Peter? Bei mir ist schon stutzig gemacht, die Aussage vom Katzer, dass man jetzt schon wieder von einem Umbruch im, also was war denn voriges Jahr? Voriges Jahr im Sommer hat man doch den großen Umbruch gemacht und jetzt redet der Mäcki auf einmal von einem neuen Umbruch. Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Okay, wenn man den Raoul verliert, der spielt überragend, gar keine Frage, dann nimmt man wieder Geld ein, das wird Rapid brauchen, da muss man auch nicken, gar keine Frage, weil da wird es dementsprechend Geld. Aber wenn man jetzt schon wieder von einem Umbruch redet, dann frage ich mich ja, hallo, Herr Sportdirektor, was habt ihr voriges Jahr im Sommer gemacht? Im voriges Jahr habt ihr im Sommer den riesengroßen Umbruch und jetzt willst du schon wieder einen Umbruch machen. Wie viele Umbrüche will man jetzt noch machen?
Aber das muss man irgendwann einmal. Auch wegen den Persönlichkeiten. Zum Beispiel ein Spieler wie Guido Burgstaller oder auch einer wie Christopher Thibon hinten in der Verteidigung. Da wurde gesagt, unter Robert Klaus, wenn ich mich da richtig erinnere, gut, es hat uns auch in der Kabine etwas an Persönlichkeiten gefehlt. Dann gab es eben im Sommer diese vielen Transfers, Sangaré, den konnte man nicht halten. Ist ja auch verständlich. Der hat unglaublich Qualität, den muss ein Verein wie Rapid dann einfach auch verkaufen, wie im Übrigen fast jeder in Österreich, selbst die Salzburger. Aber ist es genau das, was dann vielleicht verabsäumt wurde, bei den Neuzugängen auf diese Persönlichkeiten nicht genau zu achten? Oder?
Na, man braucht ja nur schauen. Also für mich ist es schon schwer zu verstehen, dass in der Kabine nicht mehr Deutsch geredet wird. Wir reden jetzt von der Rapid. Wir hinter denen können wir sie nicht immer verstecken. Ja, und sagen, ja, das ist international jetzt auch so. Aber ich rede jetzt ja vom Sommer, nicht von der jetzigen. Aber dass man im Sommer dann schon einmal dort gesessen ist, und was man gehört hat von den Spielern, die einen sitzen mit dem Translator, die anderen mit dem Übersetzer und was ich es weiß.
Aber das ist ja bei anderen Vereinen nicht anders. Die Salzburger hatten das ja seit Jahren, waren erfolgreich.
Ja, aber bei Salzburg ist auch, nein, Salzburg, nein, stimmt nicht. Bei Salzburg war immer, Ralf Rangnick, wie der das übernommen hat, hat es immer geheißen, es muss Deutsch gelernt werden, wir reden Deutsch. Also da wird, das ist vielleicht irgendwann dann so eingebrochen, ganz kurz, aber dort reden die Spieler trotzdem. Aber Das ist das, was ja dann eine Mannschaft stark macht am Feld draußen. Klar, man kann jetzt wieder in Gude hernehmen, der hat das im Griff gehabt. Jetzt hat man keinen so einen Spieler, der was die Mannschaft derartig im Griff hat. Aber es geht ja auch um das Ganze drumherum. Wer soll denn dort? Ich ehrlich gesagt, ich sehe keinen Spieler, der dort irgendwie die Kommando gibt. Der Kara ist selber Wechselspieler, unser Kapitän.
Matthias Seidel, der rot gesehen hat, Matthias, gestern in der Schlussphase.
Der Matthias ist auch nicht der Lautsprecher oder der Typ. Also für mich wirkt er nicht so als Typ, der was jetzt da sagt, hoppala, so geht's einmal lang. Und das glaube ich, das fehlt auch in der Kabine irgendwo bei Rapid. Das sind eben diese paar Touch, Prozentel, die was da empfehlen, um wirklich da ganz oben zum Auticken, so wie er es richtig sagt, hoppala, zwei Spiele gewinnen, dann verlierst wieder die nächste, da wo es dran war, kommt. Weißt du einfach keinen Spieler hast, der was da irgendwo einmal hoppala den Mund aufmacht, auch dementsprechend am Platz. Man sieht ja das von herum sehr gut, wenn man im Stadion sitzt, das rennt alles runter, aber du hörst nicht einmal irgendeinen Spieler, der was einmal irgendwann einmal was sagt oder von mir aus anpfeift oder sonst irgendwas, was ja ganz normal ist im Fußball, was ja überall passiert. Und dieses bisschen, das ist ja einfach das, was im Moment ein bisschen erfüllt.
Zvetkovic wäre so einer, der hat gestern dann von Anfang an gefehlt, Führungsspieler. Wie beurteilen Sie diese Position bzw. diese Thematik innerhalb des Kaders des SK Rapid?
Ich glaube, dass es generell bei Rapid dann auch speziell ist, auch zu wissen, wenn man bei Rapid spielt, was es für ein Club ist, wie vielen Leuten das was bedeutet. Also das ist ja trotzdem was anderes. Ich finde, dahingegen war für mich die letzten Jahre Sturm Graz beeindruckend, ob das war mit einem Wüttrich, Stankovic, Ketischwili, diese Achse. Jetzt keine Österreicher, aber die sind gekommen, haben Deutsch gelernt, sprechen heute, können ein Interview geben können. Und ich sage ja, okay, dann am Feld wird Englisch gesprochen, aber dass ich meinen Kollegen in der Kabine das Gefühl gebe, Deutsch zu lernen und so ein paar Sachen, da kannst du schon, in deiner Kabine ist ja wurscht, ob Englisch, Deutsch, der wird eben mit Händ und Fierce geredet.
Und bravo, so wäre es richtig.
Also,
genau, ich glaube, vielleicht schlecht ausgedrückt, aber er sagt es jetzt vollkommen richtig, was gemeint ist mit.
Leider nie im Ausland spielen dürfen, aber aus Erzählungen, also ich glaube, wurscht, ob jetzt einer Österreicher nach Italien oder wenn ich mit Jimmy rede und sage, er hat nichts geredet, du bist auf der Seite gestanden. Das heißt, du Jimmy gibst ja den Leuten, wo du hingehst, Respekt, du zollst Respekt und zeigst ihnen, und wurscht, ob du das dann gut sprichst oder schlecht sprichst, um das geht es ja dann wieder nicht. Aber das Gefühl, das sind so ein paar Punkte, glaube ich, wo gute, das sind Spieler mit guter Qualität, sind da. Aber es geht ja dann immer, ob du als Kollektiv, wie funktioniert es, wie passt es zusammen. Und da braucht es halt eben auch Leute, die das, auch der Nenner, kommt brutal über seine Mentalität, hat aber auch jetzt schon einen zweiten Kreuzbandriss gehabt. Das heißt, da bist du dann auch mit dir selber beschäftigt. Und dann sollst du noch, wenn es nicht läuft, eine Mannschaft führen, so wie beim Burgi als Beispiel, der hat sich nicht auf sich selber konzentrieren müssen. Der hat die Erfahrung gehabt, der hat das gehabt, der hat einfach, weil er auch Qualität gehabt hat und ein guter Spieler war, hat er das mitgebracht. Dann hat er sich auch um was anderes kümmern können. Und es ist immer schwierig, wenn du selber nicht, ich habe es ja auch gemerkt, wo ich dann nicht mehr so viel gespielt habe, ist dann ja viel schwieriger, dass du in einer Mannschaft der Chef sein sollst oder dann rückst du irgendwo so ein bisschen auf die Seite. Du kannst dann nicht mehr so einwirken, dass es wirklich diese Wirkung auch für die Mannschaft hat. Und da, glaube ich, sind uns andere Vereine einfach voraus. Und ich sage, das ist dann wurscht, ob das ein Österreicher ist, ein Ausländer. Führungsspieler, glaube ich, das hat man auch so ein bisschen, glaube ich, im Blut. Also ich weiß nicht, ob man das erziehen kann.
Es ergibt sich ja auch davon selbst innerhalb einer Mannschaft, vor allem durch Leistung.
Nicht nur durch Leistung, sondern wie sie einer gibt oder und durchs Auftreten. Ja, natürlich über die Leistung, natürlich dann auch, aber es ist halt wie einer redet. Also wenn ich sage, Herbert Praska, Hans Krankl, da brauchen wir nicht reden, da bist du gekommen in die Kabine, da gerade nicht, dass du nur per se bist und alles. Aber es ist ja halt eine andere Zeit, gar keine Frage. Aber trotz allem, natürlich, so wie du jetzt vorher richtig sagst oder korrigieren, wie du gemeint hast, hoppala, es wird jetzt international Englisch gesprochen, ja, aber das ist einfach in der Kabine selber, wie es Christoph richtig ansagt, es muss einer da sein, der was das irgendwo auch führt. Und da sehe ich leider bei Rapid im Moment keinen Spieler, der auch diese Qualität und diese Stärke hat. Auch nicht Zvetkovic, sage ich. Der bringt es über seine Leistung, aber ich glaube nicht, dass das der Lautsprecher ist, glaube ich, in der Kabine. So schätze ich den, glaube ich, nicht ein. Also und wenn ich jetzt da zum Beispiel hernehme, Poller, der was vor zwei Wochen noch vom Interview wie stark und wie er alles groß geredet hat, ja, aber weitermachen. Und jetzt hat er wieder nicht weitergemacht in dem Sinn. Ne? Ich habe das gut gefunden, was er alles gemeint hat und wie er das gemeint hat, aber es hat dann wieder das Letzte hat wieder gefällt. Ne?
Ja, und guter Burgstaller war eben solch ein Führungsspieler, der auch mit Leistungen vorangeschritten ist, war ja dabei, beziehungsweise erzielte einen Treffer beim vorerst letzten Derby-Sieg. Ende der Vorsaison, auswärts bei der Austria. Er hat schon Karadan als Joker per Kopf, kann ich mich auch noch erinnern, meine schöne Geschichte, durfte ich übrigens mit Andi Ogris und Andi Herzog kommentieren. Worauf ich hinaus möchte, Wiener Derby steht an und Sie haben es gesagt, SK Rapid muss aus Ihrer Sicht immer vor den Violetten stehen. Jetzt ist es so, Rapid befindet sich auf Rang 4, einen Zähler vor den Veilchen und jetzt gibt es dann das Heimspiel gegen die Wiener Austria. Was sind da Ihre Erwartungen an dieses Spiel?
Ja, das ist ein Heimspiel. In Wirklichkeit musst du es gewinnen. Dann bist du vom fünften Platz weg. Nach vorne ist dann, je nachdem, wie die anderen noch spielen, ist alles offen. Mit einem Unentschieden schiebt man es eine Woche raus, muss man auf die Entscheidung im letzten Spiel warten, weil du halt als Fünfter eben noch dieses Playoff nachher spielen wirst. Und der Anspruch von Rapid muss immer sein, so weit vorne wie möglich. Also ist ja auch ein bisschen für mich ein leidiges Thema.
Internationalen Platz.
Ja, das muss, war immer muss sein.
Rudi Ehlinger hat das immer gesagt, internationalen Platz.
Müssen wir dabei sein und ich gehe noch weiter, ich sage auch als Spieler, obwohl ich bei Admira war, wollte ich Meister werden. Ist natürlich eine wahnsinnige Illusion, aber ich gehe nicht in einen Bewerb und sage, ich will Letzter werden. Also von der Idee her muss ich halt immer mal denken als Spieler, ich will Erster werden. Und auch bei Rapid will ich Erster werden. Wenn ich es dann nicht geschafft habe, kann ich immer nur sagen, was waren die Gründe, waren wir nicht gut genug oder sonst. Aber von der Einstellung in der Saison kann ich ja nicht reingehen und sagen, na schauen wir mal, ob sich der Vierte ausgeht oder der Dritte. Nein, ich will Erster werden. Und natürlich, Mindestziel muss ein internationaler Startplatz sein.
Das heißt, für Rapid ist es dann eine gute Saison, wenn Rapid vor der Austria steht und Rang 3?
Theoretisch ist Rang 2, Rang 1 ist nicht möglich. Ich sage, Rang 2 ist jetzt noch möglich. Das heißt, wir müssen nach Rang 2 streben als Verein. Aber natürlich, das Minimalziel muss der Vierte sein. Weil dann brauchst du nicht ins Playoff gehen. Als Fünfter spielst du der Playoff. Kommt, so wie es jetzt gerade ausschaut, Ried, zwei Spiele. Ich habe das Playoff auch einmal spielen müssen. Aber wir waren in der unteren Partie.
Nicht so angenehm.
Das ist nicht angenehm, vor allen Dingen, wir haben da, glaube ich, schon am zweiten Tag damals gegen Sturm Graz gespielt, also war nur ein Tag Pause, unter Didi Kübauer. Ich habe alle drei Spiele gemacht, weiß nicht, wie das gegangen ist mit meinem Körper, aber das habe ich geschafft. Und haben es dann durch die Auswärtstorregel damals
richtig, nicht damals geschafft. Hat es noch gegeben.
Mit einem brutalen Handspiel und eigentlich ja, Rot Elfmeter.
Kein
VAR. War wild, aber ist so. Ich sage, das sind dann nicht mehr schöne Spiele. Da geht es dann ums Geschäft. Deswegen für mein Herzl würde ich mir wünschen, dass wir das Derby gewinnen sowieso. Das ist da fieber ich mit. Das wäre schön, weil dann hast du quasi das schon mal erledigt. Und nach vorne ist alles offen. Auch der zweite Platz, je nachdem wie die anderen halt spielen. Hast nicht mehr selber in der Hand, aber du bist dann zumindest von der Austria weg.
Peter, am Sonntag unter anderem Rapid gegen die Wiener Austria. Was erwartest du von der Spielcharakteristik her? Zuletzt gab es ja in der Generali Arena ein 1:1 Unentschieden. Da erzielte Kelvin Boateng den Führungstreffer nach Fehler von Amane. Dann gab es noch herrlichen Ausgleichstreffer durch Ercan Kara. Was sind deine Erwartungen an das Wiener Derby jetzt am Sonntag?
Ich war beim letzten Derby war ich im Stadion.
Bei Mainz 1?
Bei Mainz 1, ja. Und muss sagen, hätte eigentlich anders ausgehen müssen. Ich glaube, da hat die Austria vergessen, das 2-0 zu machen, weil da haben sie genug Kontermöglichkeiten und Situationen gehabt, wo sie Überzahl gehabt haben oder gleich zum Beispiel die ganz schlecht ausgespielt und dann kommt dieser lange Ball vom Boller. Radlinger, weiß ich nicht, ob man da eher mit einbeziehen kann, aber natürlich stehst das da einmal sehr weit vorne, gar keine Frage. Und dass der Erdschan den so trifft, natürlich überragend.
Haben auch gegen den LASK wieder gesehen auswärts.
Nur wenn jetzt die letzten zwei, oder Spiel jetzt der LASK-Vergleich und auch das Austria-Spiel jetzt am Sonntag, das, wenn man die ersten 15 Minuten von gestern hernimmt, muss man Rapid favorisieren, gar keine Frage, im eigenen Stadion. Wenn man dann den Rest hernimmt, war es dann wieder so ein Hin und Her. Und das ist die Gefährlichkeit, weil ja Austria in gewissen Momenten ihre Qualität auch am Platz bringt. Also es wird sicher, ich sage jetzt einmal, ein heißes Derby. Aber ich würde auch sagen, Rapid muss den Sack dazu machen, um dann fix da international dabei zu sein.
Also mit einem Heimsieg sind Sie dann ja fix 4 Punkte vor der Wiener Austria, würden sozusagen mindestens Rang 4 absichern, der berechtigt derzeit ja für die zweite Quali-Runde der Conference League. Richtig. Der dritte steigt in die UEFA Europa League Quali ein, also alles gar nicht so einfach. Der zweite in die Champions League Quali, wollen wir unsere Zuseherinnen und Zuseher nicht verwirren. Aber Peter, Christoph hat sich ja schon festgelegt, im Idealfall Rang 2 für den SK Rapid, würdest du auch so weit gehen? Oder wo landen die Hütteldorfer dann am Ende? Ich glaube, Lars kann man schon, habt ihr beide schon geklärt, die Mannschaft von Didi Kübauer wird Meister?
So ist es. Und wichtig ist jetzt einmal, dass sie am Sonntag gewinnen. Weil wenn sie da halt gewinnen, haben sie einen großen Schritt schon einmal gemacht, dann fällt überall einmal die große Last runter, weil dann weiß man, man hat das Ziel, Minimalziel oder hoch europäisch zu sein, erreicht. Und das ist das Allerwichtigste, weil das ist einfach für Rapid, für die Einnahmen sehr, sehr wichtig. Und da gehört jetzt einmal der Sieg jetzt am Sonntag gegen die Austria her.
Unangenehm, Matthias Seidel aus Sicht von Rapid wird nicht dabei sein. Rote Karte in der Schlussphase sich abgeholt nach dem Foulspiel an Brochade. Wie beurteilen Sie diese Szene? Darf ihm so nicht passieren? Als Kapitän auch noch vor dem Wiener Derby?
Ist ja auch wieder so bezeichnet. Ja. Ich sag, ich war jetzt auch nicht das mega Raubbein, aber jede Mannschaft hat nochmal ein, zwei solche. Die gibt es ja auch in anderen Sportarten. Die dann, wenn da mal was ist, okay, die was mal ausfahren. Dann sieht man, wenn er ein Zauberer mal probiert, böse zu sein, schaut es halt so aus. Ich muss auch sagen, ich habe es jetzt nicht so tragisch gefunden, genau. Weil er hat ihm, Gott sei Dank, es soll ihm ja nicht wehtun, er hat ihm da auf der Seite getroffen. Ist schade, weil der Matti für mich trotzdem, ich nochmal, der ist jetzt Kapitän, viel Stress bei Rapid. Ich finde, davor ist ein guter Bursch, der kicken kann, der schon schöne Tore geschossen hat. Also bei ihm habe ich trotzdem immer Gefühl, vor allen Dingen, wenn er gut drauf ist, da kann was passieren. Schade für unser Spiel, brauchen wir nicht reden. Aber nochmal, das muss wurscht sein. Es ist Derby.
Das Einzige, was man ihm leicht vorwerfen kann, er ist relativ weit weg bei dieser Attacke.
Ja. Aber ich glaube, man hat von seiner Reaktion dann gesehen, wie der Schiedsrichter sofort so gezeigt hat, hat ihm unglaublich leid getan.
Ja, gar keine Frage, nicht, weil er weiß ganz
genau. Er ist ja dahingehend, ich glaube, das wollte der Christopher
Diemann sagen. Vom Schritt her, wenn man die ganze Szene sieht, er ist viel zu weit weg, wie mit der Grätsche.
Das hat natürlich mit reingespielt.
Und das hat natürlich dann ganz deppert ausgeschaut und ich glaube aber trotz allem, dass er nur auf eine Spielsperre das ausgeht, weil er hat sich ja sofort entschuldigt, hat er gleich gewusst, wie was war, aber für mich war die Distanz einfach zu weit, dass er da so eine Grätsche macht und so mit einem langen Schritt arbeitet, da kann er nur in den Fuß treffen und nicht im Ball.
Ja. Gegen Wien Austria wird er also zu Hause mit Sicherheit fehlen, vielleicht ist er dann in der letzten Runde auswärts gegen Sturm Graz wieder im Einsatz. Unangenehm, wie gesagt, für den SK Rapid, unangenehm jetzt auch die Frage dann zum Abschluss. gegen Ende hin des Podcasts. Christopher Dibon schaut schon, was kommt jetzt? Ja, wir haben noch gar nicht über die Quali-Gruppe gesprochen. Wer wird absteigen? Wen wird es erwischen?
Ich weiß nicht, ob es schon irgendwann einmal so eine verrückte Meisterschaft in Österreich gegeben hat. Also ich, sowohl oben als auch unten ist es für mich brutal. Also hätte ich jetzt den letzten Spieltag weggelassen, hätte ich gesagt, der WRC mit dem, wie es jetzt gelaufen ist, Blau-Weiß-Linz im Aufwind Richtung Ende hin. Es geht ja dann auch darum, wie ist deine Form, wie machst du Punkte. Es ist wirklich das erste Jahr, wo ich mich gar keine Mannschaft sang drauf, weil alles möglich ist. Also es ist ja, glaube ich, jetzt bis Altach sind eigentlich die Punkte noch, die einzigen sind die Rieder, die sich...
Das ist das Spannende.
Wahnsinn,
weil die, jetzt ist Altach durch die Niederlage auch mit dabei. Es kann sich keiner mehr da sicher sein, hoppala, wir sind durch. Weil jetzt brauchst du nur vielleicht blöd als Altach verlieren, da die anderen Ergebnisse sehen, bist du voll im Talon dabei und voll in der Auslosung dabei. Und es ist ganz, ganz schwer jetzt ja. Zum sagen, wer da. Das, was mich ein bisschen gewundert hat, war der Rückfall von Blau-Weiß Linz, weil die haben wirklich die letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt, auch torgefährlich gewesen und viele Tore gemacht. Und jetzt gegen Ried ist ihnen das Spiel von Ried überhaupt nicht behagt und sie sind überhaupt nicht gut nach vorne gekommen. Aber sie haben einen Trainer, der was auch Erfahrung hat, der wird das, glaube ich, jetzt wieder dementsprechend richten. Aber da jetzt eine Prognose abzugeben, weil es sind 5 Vereine in der Auslosung, also so da kann sie schwerer. Also
ich lese es nur vor für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Habe es mir extra aufgeschrieben, weil nicht, dass ich da einen Fehler mache. Blau-Weiß Linz letzter, 20 Punkte, Sternchen. WRC davor, 5. mit 22 Punkten, kein Sternchen. GRK auch kein Sternchen, 23 Punkte. Und dann WSG Altach, beide mit 23 Punkten, beide Sternchen. Ried trifft auf den WRC am kommenden Samstag. WSG gegen Blau-Weiß Linz und GRK gegen Altach. Ja, was sollen wir da jetzt überhaupt noch sagen? Wer dann?
WSG Altach ist zum Beispiel so eine Partie.
Der vielleicht erwischt du noch, Sieger. Um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht die WSG da reinsprechen mit Philipp Semlitsch, aber vom Gefühl her, die wären fast in die Meistergruppe reingekommen, hätte Rapid nicht gegen Salzburg gewonnen.
Ist das so?
Und dann steigen die vielleicht ab, vielleicht steigt Altach ab, die ein hervorragendes Saisonspiel im Cupfinale stehen. Aber Peter, ehemaliger Arbeitgeber von dir, ich weiß, ist eine leidige Geschichte, darauf möchte ich gar nicht hinaus. WRC, was hat Thomas Silberberger jetzt in den vergangenen Runden richtig gemacht?
Da war jetzt auf einmal wieder. Was er richtig gemacht hat, kann ich schwer sagen, weil ich nicht dabei war. Aber er ist es gelungen, da wieder, dass die Mannschaft wieder das spielt, was sie vor Monaten schon gespielt haben. Er hat natürlich, das muss man dem Thomas auch zugute halten, er hat personell reagiert. Bei den einen oder anderen Spieler.
Entschuldige, Avdija und Sukic auf der Ersatzbank zum Beispiel.
Unter anderem, was auch ein großer Pluspunkt war, ist, dass er Bissinger zurückgezogen hat ins Zentrum. Bissinger nicht mehr im Mittelfeld. Und dadurch hinten eine riesen Stabilität hat. Im Mittelfeld mit Sulzner, den was ich sehr geschätzt habe, was auch bei mir damals zum Einsatz gekommen ist, weil ich gemerkt habe, hoppala, der Junge, wenn der ein bisschen noch dazu gibt, das kann was aus denen werden. Es ist halt nur das, was der Thomas noch jetzt da geschaffen hat, dass wieder ein Leben in dieser Mannschaft ist, dass das nicht ein Stückwerk ist, sondern dass da jetzt wieder ein Leben drinnen ist. Und darum glaube ich, dass der WRC mit da unten, glaube ich, auch wenn es jetzt noch eng ist, ich glaube, da müssen andere Vereine aufpassen, dass sie nicht da reinrutschen, weil immer die Konstellation ist, was die letzten 2 Spiele hergibt.
Ja, und wenn wir schon reden über den WRC, habe ich mir auch noch notiert, 32. Runde.
Vor allem WRC. Der WRC kann es jetzt aus eigener Kraft ja genau. Schaffen.
Ja. Und letzte Runde dann WRC zu Hause gegen die WSG Tirol. Geschichten, wie sie vielleicht nur der österreichische Fußball schreibt mit Thomas Silberberger. Also wenn es da dann noch ums Eingemachte geht, wir sind auf jeden Fall gespannt, wir wünschen keiner Mannschaft den Abstieg. Und wenn ich Sie schon da sitze, habe Christopher Dibon einmal im Nationalteam gespielt, immerhin auch einen Treffer erzielt, haben Sie vorher gar nicht gesagt, im Freundschaftsspiel gegen
Lettland.
Ja, genau. 3-1 war es, glaube ich, am Ende. Und das österreichische Nationalteam ist ja schon ein bisschen weiter gedacht, aber trifft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, zunächst auf Jordanien, Argentinien und dann Algerien. Was erwarten Sie von der Mannschaft von Ralf Rangnick? Was ist möglich?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich kenne die anderen Mannschaften, jetzt Argentinien, naja, kennt man. Da gibt es so einen kleinen Ozwicken, der nicht so schlecht Fußball spielt. Klasse Mannschaft, die anderen zwei Mannschaften kenne ich zu wenig. Ich habe jetzt nur ein bisschen auch mit anderen Leuten geplaudert, die haben gesagt, okay, eher Mannschaften, die defensiv stehen, ob uns das so entgegenkommt, weiß ich nicht. Also wir sind ja schon noch eine Mannschaft, die hoch attackiert, aber auch schnell umschaltet. Wenn die uns den Raum nicht geben, brauchen wir Lösungen. Sind wir wieder bei dem Punkt, den wir angesprochen haben, wie viele Spieler haben wir dann im Nationalteam, die das lösen können? Wie fit ist die Mannschaft? Ich, natürlich Österreich, beim Großereignis, drücke die Daumen. Ich hoffe, dass wir so weit wie möglich kommen, dass wir dort gut performen. Also ich gehe schon davon aus, dass wir die Gruppe überstehen.
Das wollte ich jetzt hören, weil das ist, glaube ich, die Hauptaussage. Ja. Das muss auch der Anspruch sein, glaube ich. Glaub ich, auch wenn Algerien natürlich auch spielstarke Mannschaft ist. Manche sagen das sogar.
Vom Altersschnitt her sehr, sehr alt.
Ich weiß nicht, gute Junge drinnen, die in Deutschland spielen.
Ich weiß aber nicht, ob die das Tempo dann auch gehen können.
Gut, Mahrez ist natürlich in die Jahre gekommen, der Superstar, aber mit Masa und so weiter und so fort, JB aus der deutschen Bundesliga.
Gibt ja, schon aber ganz gute. Ich glaube ich schon.
Kennst du gar nicht? die Italien-Spieler kenne ich nicht, aber ich nochmal, zu wem fahren da keine Radfahrer?
Nicht alle kennen. Er arbeitet viel lieber mit den Jugendspielern.
Mit dem Laptop. Ja, da muss ich mal genug Namen.
Nein, ich sage auch, die Vorrunde werden wir sicher.
Ja, würde ja sogar Rang 3 reichen, unter Anführungszeichen, wenn man da zu einer Bestmannschaft zählt. Aber Anspruch muss sein, Rang 2.
Ich habe das mit dem dritten Platz, ja, habe ich schon mal gehört, aber auf das verlassen. Nein, wenn ich Zweiter bin ich Zweiter und bin dabei im Geschäft. Und dann muss ich auch sagen, bei den anderen Großereignissen, wo wir jetzt waren, also ich finde, die Spiele waren alle irgendwo klasse und hätten auch anders ausgehen können. Und
damals war es auch schwieriger, weil jetzt sind 48 Mannschaften, früher waren 24, also das ist schon...
Länger mit mehr Mannschaften. Usbekistan ist auch dabei, habe ich dann letztens wieder gesehen, aber das soll das Ganze nicht schmälern. Wir freuen uns auf die Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft, drücken natürlich dem Team von Ralf Rangnick die Daumen und sind natürlich auch gespannt auf den Endspurt in der österreichischen Meisterschaft. Darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht, Christopher Diebern. Alles Gute für die Zukunft. Weiß gar nicht, habe ich jetzt gar nicht gefragt. Haben Sie Ambitionen, dann auch irgendwann einmal in der Bundesliga Trainer zu sein? Sie machen ja derzeit die B-Lizenz.
Ja, also ich mache die B-Lizenz, weil sie jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit passt auch gut rein. Ich sehe mich nicht eigentlich komplett am Platz, also so rundherum um eine Mannschaft. Ich kann jetzt wahnsinnig viel lernen, mitnehmen, aufsaugen. Das macht mir gerade super viel Spaß. Mache meine Ausbildung in Richtung Sportmanagement. Also ich bin da jetzt am Lernen. Also es ist jetzt das Ziel, dass ich im nächsten Bundesliga-Campus, wenn die Ausschreibung kommt, dass ich da dazukomme, um da auch noch ein Wissen anzueignen zu der Erfahrung. Ich glaube, das kann nicht schaden. Aber wahrscheinlich mit am meisten lerne ich bei der Coppa Pelé.
Wunderschön.
Da hat er genug. Wir haben so viele Spiele heuer. Also
ja, aber bitte nicht verletzen. Da klopfe ich jetzt auf Holz.
Ja,
also davon hatte Christopher Diebern genug von den Verletzungen.
Ja, aber da verletzen, da muss er irgendwo in einer Großräume eintreten oder was.
Ja, aber die Gegner sind manchmal übermotiviert, das habe ich gemeint.
Nein, sind nicht übermotiviert. Jetzt Burbach, muss ich sagen, da waren ein paar gute Spieler dabei. Ja, wir sind aber demnächst auch, glaube ich, wieder im Burgenland. Also da waren schon ein paar gute dabei, aber trotz allem ist so immer der Spaß noch immer im Vordergrund sein.
Also vielen Dank fürs Dabeisein, Christoph.
Obwohl verlieren danke, verboten. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich sehr und alles Gute natürlich für die Zukunft. Und Peter, wir sehen einander sowieso. Vielen Dank auch für deine Expertise.
Gerne.
Sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich auch der Dank an Sie, werte Fußballfans, fürs Dabeisein beim Audiobeweis, dem Podcast bzw. Vodcast von Sky Sport Austria. Für Sie noch der Hinweis, wie schon bereits erwähnt, 31. Runde in der Admiral Bundesliga. Am Samstag gibt es die 3 Spiele aus der Quali-Gruppe und am Sonntag dann die 3 Spiele aus der Meistergruppe. Und vielleicht kann sich der LASK schon vorzeitig das Double sichern. Wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Dabeisein und verbringen Sie noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.